Ja, guten Abend allerseits. Herzlich willkommen zum Schachtalk am Sonntag. Und wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast. Sie ist nicht nur COO eines Energieunternehmens, zweifache Mutter, Schachspielerin in der zweiten Frauenbundesliga beim Traditionsverein SG Löberitz. Sie ist auch im Vorstand der Emanuel Lasker Gesellschaft. Und ja, wir haben viele Themen zu besprechen. Rebecca Schuster, herzlich willkommen.
Hi, Michael.
Ja, schön, dass du da bist. Und natürlich an meiner Seite auch wieder der einzigartige und unvergleichliche IM Jonathan Karlstedt. Hallo, Johnny.
Dankeschön. Hallo allerseits. Ich freue mich sehr.
Ja, Rebecca, fangen wir mal mit dir an. Ich habe den Talk ja Schach im Museum genannt. Das heißt, wir starten mal mit dem Namen. Es gibt da ein ganz bestimmtes Museum, zu dem du sicherlich eine besondere Verbindung hast. Ja, erzähl uns doch gerne mal, was das für ein Museum ist und was man darüber wissen muss.
Super gerne. Also das Museum, von dem du sprichst, das ist im tiefsten Sachsen-Anhalt gelegen, nämlich in Löberitz. Löberitz werden vielleicht nicht alle unserer Hörer kennen. Löberitz liegt bei Bitterfeld, Halle und ich komme tatsächlich aus der Gegend. Also ich komme aus Zürbich und Löberitz ist so klein, das ist auch nur ein Ortsteil von Zürbich. Und in Löberitz haben wir einen der ältesten Schachvereine von Sachsen-Anhalt und von Mitteldeutschland, die SG 1871 Löberitz. Das ist mein Heimatverein, da habe ich vor vielen Jahrzehnten angefangen, Schach zu spielen und spiele da auch nach wie vor. Und wir haben seit einigen Jahren, haben wir dort ein Schachmuseum. Das hat mein Vater, der hat auch unseren Schachverein dort neu zum Leben erweckt in den 70er Jahren. Und der hat dieses Schachmuseum gegründet. Also ich würde fast sagen, das war eine lebenslange Aufgabe von ihm. Also seit ich selber mit dabei bin, hat er Chroniken geschrieben. Also es ist im Prinzip unsere ganze Schachvereinsgeschichte ist immer aktuell aufgenommen in Büchern, mit Fotos, mit Berichten. Und das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Und dann, also vor allem jetzt ist er seit, ich weiß gar nicht, seit ein paar Jahren im Ruhestand und aber auch schon davor hat er das Schachmuseum noch mit mehr Herz und mit mehr Professionalität aufgezogen. Es ist dort ein reicher Schatz an Sammlungen, an Büchern, an Briefmarken. Wir haben eine große Briefmarkensammlung, die mit Schach zu tun hat. Wir haben Ausstellungsstücke, wir haben Fotos, wir haben ganz, ganz viele Sachen in Löberitz. Also eins der größten Schachmuseums, die es auf jeden Fall gibt.
Ja, während ich hier gerade ein Bild suche, Johnny, hast du auch eine Beziehung zu Schachmuseen?
Ja, also da hast du natürlich eine sehr schöne Überleitung gefunden. Also leider noch nicht zu dem in Löberitz, aber wir haben gerade schon ja im Vorgespräch gesagt, dass das mal ein gutes Thema wäre, dass ich da mal vorbeikomme, vielleicht auch mal was für die Zeitschrift Schach dazu mache, weil sowas, das sind natürlich so diese Schätze im deutschen Schach, die vielleicht auch teilweise viel zu wenig publik sind und der Allgemeinheit gar nicht so bekannt sind oder die es kennen, die dann auch sich freuen, was darüber zu lesen. Meine Beziehung zu Schachmuseen im Allgemeinen sind zweierlei. Also zum einen, mein Opa hat so ein kleines Schachmuseum bei sich zu Hause. Also der ist nach der Pension 20 Jahre durch die Welt gereist und hat rund 500 Bretter aus und Figuren aus aller Herren Länder, teilweise in Indien, irgendwelche Parfümfläschchen in gleichen Größen gekauft und die dann zu so einem Schachspiel entwickelt und so. Und das andere ist, dass ich glaube 2012 oder 2013 in Ströbeck die internationale deutsche Juniorenmeisterschaft gespielt zu haben. Ein von Bernd Vöckler damals organisiertes Rundenturnier mit Leuten wie Dimitri Kollas, Roven Vogel, Phyllis Osmanotja, Jewgeni Romanow und in dem Zug auch dann das Schachmuseum in Ströbeck besucht hat. Was ich da besonders interessant fand, ist, dass dort auch an den Häusern zum Beispiel das Jahr stand, in der die Person, die dort lebte, Dorfmeister oder Stadtmeister oder so geworden ist. Ich weiß nicht, ob es sowas in Löberitz auch gibt, dass man sozusagen die Stadtmeister daran erkennt, dass bei denen irgendwelche Jahre auf den Türen oder über den Türen geschrieben steht.
Also das ist eine super Idee. Ich werde das auf jeden Fall mal einbringen. Aber was wir, also das haben wir tatsächlich nicht. Aber was wir haben also unterschiedliche Sachen. Wir haben verschiedene Denkmäler. Wir haben Wegweiser. Das finde ich auch ganz nett, wo man sieht, hier muss man da und dahin. Und wir haben, ja, aber das, also das braucht man auf jeden Fall. Da bin ich total bei dir. Und Michael, das Bild, was du eben gezeigt hast, das hatte ich eben auch gar nicht genannt. Das ist der, wir haben auch einen Wien Burgkeller. Genau, hier sieht man das auch ganz schön. Das ist eins der neueren Räume, die wir im Schachmuseum haben. Also da kann man auch, genau, da kann man unten sich Ausstellungsstücke anschauen, da kann man auch Schach spielen, da kann man auch an berühmten Schachbrettern Schach spielen. Eins der neuesten Räume, also es ist, man muss wirklich sagen, also Löberitz ist ein sehr kleiner Ort, es ist ein Dorf. Und die Schachgeschichte und das Schachspiel ist dort ein so wesentlicher Punkt. Und wir haben da schon mehrere Häuser in Beschlag genommen. Und unsere neuesten Räumlichkeiten, genau, da sieht man uns, das ist unser Vereinshaus von außen. Im hinteren Feld, also vorne sieht man die Tür, wo man zum Verein reingeht und dann hinten ist dann das Schachmuseum und dann geht auch noch ein Burgkeller, den wir eben gesehen hatten. Und die neuesten Räume, das sind Räume, wo wir den Robert Hübner Nachlass aufgearbeitet und ausgestellt haben. Also Robert Hübner, der hat tatsächlich unserem Schachmuseum und meinem Vater speziell seinen ganzen Nachlass hinterlassen, sein ganzes Erbe und das hat mein Vater gemeinsam mit einigen von unseren Schachfreunden aus dem Verein alles aufgearbeitet und chronologisiert. Und das ist jetzt auch zu, ja, auch zu begehen und sich anzuschauen, kann ich total empfehlen. Also ihr zwei, Johnny, Michael, herzliche Einladung, kommt bitte mal vorbei, es ist wirklich spannend.
Ja,
Ja, das
hört
ist
sich.
total super. Ich habe witzigerweise heute eine E-Mail bekommen von einem der bekanntesten internationalen Schachhistoriker, der ein großes Buch über Robert Hübner schreiben möchte. Und das werde ich ihm direkt mal weiterleiten. Also das wäre ja dann sicherlich was für ihn. Er wollte eigentlich nur eine E-Mail-Adresse von mir, um mit demjenigen in Kontakt zu treten. Aber das ist ja dann wirklich, würde ja sehr gut passen.
Auf jeden Fall. Also kann ich dir nur empfehlen, auch mit meinem Vater zu verknüpfen. Also ich würde ja fast davon ausgehen, dass die beiden sich schon kennen, weil meistens ist man dann in der Szene, wenn man über bestimmte Themen schreibt, ist man dann ja eh schon miteinander bekannt. Also super spannend, ja.
Ja, lass uns noch drüber sprechen, wo du überall Schach spielst. Du spielst also, bei mir knistert das irgendwie
Bei mir
total. Ich weiß
knistert es
nicht.
auch, ja.
Ja. Vielleicht liegt es an meinem Mikro. Ich weiß nicht, es war neulich schon mal so. Wenn ich mich mal stumm mache.
Ja, jetzt ist das nicht mehr.
Jetzt ist weg.
Obwohl jetzt, Johnny, vielleicht, oh, ist es meins oder
Ist
deins?
das bei mir?
Ja, also ich war es nicht, weil John, ich
So,
mach
jetzt
dich
mache
mal
ich mal.
stumm.
Ja.
Nee, knistert immer
Es
noch.
knistert bei mir auch das noch. Warte, ich mache mich mal stumm.
Okay, vielleicht knistern wir einfach alle irgendwie zusammen. Ich weiß nicht.
Das ist manchmal, wenn es so eine gute Atmosphäre einfach.
Ja, genau. Okay, ja, ich rede einfach mal weiter. Erzähl mal, Rebecca, gerne, wo du alles Schach spielst. Also du spielst ja nicht nur zweite Bundesliga, sondern auch noch in Frankreich und in Berlin und wie auch immer. Erzähl mal.
Ich spiele tatsächlich, ich glaube, in 5 oder 6 Mannschaften. Ich spiele also von Haus aus noch nach wie vor bei der SG Löberitz. Da spiele ich in der Männermannschaft, wir spielen Bezirksoberliga. Ich spiele bei den Frauen in der momentan zweiten Bundesliga. Wir sind sehr darauf erpicht, dass wir wieder aufsteigen in die erste. Ich spiele darüber hinaus und da kann man vielleicht dann auch den Bogen mal zur Emanuel Lasker Gesellschaft gleich noch finden. Aber ich spiele auch bei Schachfreunden in Toulouse. Das ist ein Schachverein von Airbus. Und wir hatten da, ich weiß gar nicht, vor 2, 3 Jahren hatten wir mal ein Event, das hatte tatsächlich die Emanuel Lasker Gesellschaft auch organisiert. Da haben wir einen Freundschaftskampf gemacht und den hatten wir jetzt auch vor kurzem wiederholt in Deutschland. Und da bin ich mit dem Team in Austausch gekommen, da war ich dabei, hat mich auch sehr gefreut. Und die haben gesagt, auch wenn du mal bei uns spielen willst, komm noch mal. Und so kam es, dass ich seit jetzt 2 oder 3 Jahren spiele ich für Airbus in Toulouse in der Mannschaft, sowohl auch in der Männermannschaft. Da spielen wir, da sind wir gerade aufgestiegen in die N2 und bei den Frauen spielen wir in der N1. Da spiele ich noch und dann ist meine 5. Mannschaft, in der ich spiele, ist die Feierabendliga. Da spiele ich für den Kreuzberg in Berlin.
Ja, Wahnsinn. Also hört sich an, als kannst du nicht genug kriegen. Ich mache jetzt immer mal das Mikro, das nicht spricht, stumm und dann hört es auch auf hier zu knarzen. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, die Emanuel-Lasker-Gesellschaft. Da bist du im Vorstand und das ist ja nicht irgendeine Position. Wie bist du denn da reingekommen und was bedeutet das für dich?
Also wie ich da reingekommen bin, kann ich fast gar nicht mehr sagen. Also das war, ich bin mit dem Thomas Weichselde, mit dem Präsident, ins Gespräch gekommen, auch bei einer Veranstaltung. Und er hatte mich gefragt, ob ich nicht interessiert wäre. Und ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und habe gesehen, dass die Werte, die die Emanuel-Lasker-Gesellschaft vermittelt, mich sehr stark angesprochen haben. Und auch die Aktionen, die wir machen, mich tatsächlich immer sehr mitnehmen. Also es gibt so verschiedene Punkte, die ich da sehr schön finde. Also ich finde beim Schach allgemein, und das könnt ihr ja bestimmt nur bestätigen, ist es so, dass das so verbindend ist, also dass es über Altersgrenzen hinaus, über Geschlechter, über Nationalitäten. Und ich finde, das lebt die Emanuel-Lasker-Gesellschaft sehr stark. Also wie ich jetzt schon erzählt habe, wir haben Partnerschaften mit dem Verein in Toulouse, wir haben Partnerschaften mit Irland, mit der Thomas war gerade in Amsterdam. Also sehr international, sehr, sehr verbindend. Und also auch so diese Altersgrenzen überschreiten sich ganz stark. Also jetzt hatten wir am Freitag ein Event in Magdeburg, da haben wir die Schachzwerge ausgezeichnet. Und die Schachzwerge, wie man vom Namen hört, sind recht junge Leute. Also das ist mittlerweile ein sehr großer Verein, aber mit sehr vielen jungen Schachspielern. Aber es werden auch immer Auszeichnungen gemacht an die ältere Generation, ohne jetzt Namen zu nennen, um da jetzt keinen auf die Füße zu treten. Aber also auf jeden Fall sehr verbindend. Und was ich auch sehr wichtig und schön finde, ist, dass Frauenschach ganz weit oben steht. Also Emanuel-Lasker-Gesellschaft hat mehrere Frauenmannschaften schon unterstützt. Zum einen Kreuzberg und auch Chemnitz und auch meine Frauenmannschaft in der Bundesliga. Also da immer wieder Zeichen zu setzen und auch Mittel zu geben oder auch einfach einen Raum und einen Rahmen zu bieten, finde ich sehr, sehr wertvoll.
Ja, auf jeden Fall. Johnny, für dich auch Schach als Instrument zum Brückenbau und zum Menschenverbinden und so auch wichtig, oder? Oder geht's dir nur um die perfekte taktische Kombination?
Nee, dann hätte ich mich beim Schach selbst, glaube ich, ein bisschen mehr angeschränkt. Ich glaube, wir schalten uns hier gerade gegenseitig immer an und aus. Also nee, ich glaube, dann hätte ich mich beim Schach ein bisschen mehr angestrengt, wenn es wirklich nur um Taktik und Gewinnen und so weiter geht. Also das war nie, also das war natürlich der Grund, warum ich mich am Ende ans Brett gesetzt habe, aber warum man dann auch als 18-, 19-, 20-Jähriger irgendwann sich vorstellen kann, das beruflich zu machen, hat natürlich was mit dem Spiel zu tun, aber auch mit den Menschen, die man trifft. Ich hatte immer das Gefühl, dass man mit kaum einer anderen Profession oder Sport so weit rumkommt wie mit Schach in aller Herren Länder auf jedem Kontinent, aber auch, dass man so verschiedene Menschen kennenlernt. Also ich kann mich erinnern, dass bei Turnieren von mir in Lüneburg ein obdachloser Spieler gelegentlich auf den Toiletten übernachtet hat und im nächsten Moment hast du halt den Vorstand von irgendeiner Bank. Also da hast du wirklich alles, jede Religion und alles, was eben eigentlich Gesellschaft ausmacht. Und ich habe früher auch lange Fußball gespielt, aber da spielst du halt mit Leuten, die so aussehen wie du, die so alt sind wie du, die dann auch mit 35 wird man halt direkt schlechter und kann nicht mehr mit den Jungen mithalten und so. Das fand ich am Schach immer toll. Und deswegen ja, fasziniert mich nicht nur alles, was die Lasker-Gesellschaft macht, was ja unfassbar viel ist mit unglaublich viel Engagement, aber gleichzeitig immer perfekt organisiert, sondern auch ja, die Mission, die dahinter steht. Und ja, da kann ich mich auch sehr gut identifizieren mit und bin sehr dankbar, was für eine tolle Arbeit da gemacht wird.
Ja, vielleicht machen wir es so, dass jeder für sein eigenes Mikro verantwortlich ist und sich dann wieder dann Genau. Ja, Stichwort Museum. Es gibt noch ganz viele andere Museen. Wir haben Ströbeck genannt, aber es gibt zum Beispiel auch noch in den Niederlanden, ich weiß jetzt gar nicht, wo ist das? Amsterdam, glaube ich, ein Max-Oewe-Museum. Und da wart ihr auch als Lasker-Gesellschaft aktiv, ne?
Genau, das ist jetzt, glaube ich, auch erst 2 Wochen her. Da war der Thomas da, da konnte ich leider nicht mit, da war ich im Urlaub und wäre ich auch super gerne mit hin. Genau, da hat er auch verschiedenste Victors überreicht. Also wir haben ja verschiedene Auszeichnungen, unter anderem Victor Tatakova, Lasker, Rivera und genau, der Thomas war jetzt vor kurzem im Max-Oewe-Zentrum in Amsterdam und hat dort auch einige Auszeichnungen verliehen. Und aber das auch wieder, und also das kann man sich auch schön ansehen, auch der Thomas, der schreibt immer schöne Berichte darüber. Also da fand ich, hat er wieder ausgezeichnet, viel Tradition, viel, was dort schon, genau, hier sieht, genau, sieht man auch ein paar Bilder. Und das ist für mich wieder so ein bisschen dieser altersübergreifende Gedanke, also das tatsächlich von den Jüngsten zu den Älteren und halt dann tatsächlich auch solche Sachen, wo Geschichte geschrieben und aufbewahrt wird, dass das mit aufgenommen wird, das finde ich so viel wert. Also das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, wo ich, wir waren jetzt am Freitag in Magdeburg bei den Schachzwergen und da ging es auch sehr viel um die Schachmuseen, da ging es um Ströbeck und um Löberitz auch. Und die werden auch oder wurden auch schon in der Vergangenheit gefördert von uns, von der Emanuel Lasker Gesellschaft. Und haben jetzt auch wieder einen Spendenaufruf, weil ich weiß gar nicht, ob es euch bewusst ist, in 2019, also Johnny, du hast auf jeden Fall Ströbeck noch, als du 2012 oder so da warst, du hast es noch alles intakt gesehen. Aber 2019 gab es da ein großes Feuer. Und vieles konnte zwar gerettet werden, aber muss neu aufbearbeitet werden und das Museum muss auch praktisch neu gebaut werden. Und da gibt es gerade auch einen großen Spendenaufruf dazu. Und was mir aber bewusst geworden ist, wo wir da in dieser, also es war eine ganz tolle Veranstaltung, wir waren in der Staatskanzlei jetzt in von Sachsen-Anhalt in Magdeburg und da ging es um die Auszeichnung der Schachzwerge, aber gleichzeitig um die Schachmuseen, also um Jung und Alt. Und also wie wichtig das auch ist, wirklich Schachgeschichte aufzuschreiben, niederzuschreiben, aufzubewahren, um da auch den Bogen zu spannen und auch für die nächsten Generationen greifbar zu machen und nachvollziehbar zu machen. Da liegt so ein Wert drin, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, es war mir manchmal gar nicht so bewusst, obwohl ich damit ja auch aufgewachsen bin und mein Vater das so auch wirklich als seine Herzensarbeit pflegt, aber da nochmal so diese Verbindung zu sehen, hat mir auch nochmal ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, und ich habe noch einen Flyer hier, also nur so als Auszug, was ihr alles macht. Es gibt noch ein Turnier in Chemnitz. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst. Oder weiteren Sachen, die ihr noch habt oder Termine?
Also Michael, ich habe dich jetzt super schlecht leider verstanden. Das hat ganz schön gerauscht. Aber also wir sehen auf jeden Fall, hier hast du jetzt auf jeden Fall das Bild gezeigt vom Chemnitzer Schachcup. Der ist für nächstes Wochenende, wenn ich mich jetzt nicht irre, geplant. Genau, da steht auch das Datum, 22. bis 23.8. Frauenmannschaftsturnier. Jetzt neu soll auch eine Tradition werden. Auch von, also genau von uns, von der Emanuel Lasker Gesellschaft gefördert und mit unterstützt. Und ich werde leider nicht selber dabei sein können, was super schade ist. Ich spiele in Barcelona ein Turnier mit ab Freitag. Aber das ist, also da, und ich finde, das sieht man auch wieder, und da wieder der Bogen zu jung, zu alt. Also da sind junge Leute in Chemnitz und da kommen auch von den Mannschaften her jung und alt. Es ist super schön und das ist auch wieder so eine Herzenssache von der Emanuel Lasker Gesellschaft, da auch gesondert Frauenschach zu fördern, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil da die Sichtbarkeit oft fehlt. Und je mehr man da immer mal eine Kamera draufhalten kann und das ins Gespräch bringen kann und ein Turnier für Frauen ins Leben rufen kann, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, Stichwort Frauenschach. Es gibt ja auch diesen neuen Verein, der Frauenschach fördert mit Elisabeth Paetz. Habt ihr da, hast du da Berührungspunkte mit?
Also ich habe deine Frage tatsächlich, es knistert so zwischen uns, dass ich tatsächlich kaum noch was verstehe. Ich
Ich
weiß gar
schreib's mal in
nicht,
den
wie.
Chat.
Ja. So, deine Frage ist, dass es einen Frauenschachverein mit Elisabeth Peetz gibt. Also das habe ich tatsächlich nicht verfolgt. Asche auf mein Haupt. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass manche Sachen, aber manche Sachen gehen tatsächlich an mir vorbei. Ich finde es auf jeden Fall immer super schön. Also es gibt Frauenschachvereine oder auch wirklich gezielte Trainingsgruppen für Frauen. Da bin ich ein großer Fan davon. Und ich bin mit Elisabeth auch im Gespräch, aber tatsächlich ist das so eine Aktion, die dann anscheinend komplett an mir vorbeigegangen ist.
Ja, allzu lange gibt es den Verein wohl nicht. Genau, aber ich glaube, die Tonschwierigkeiten, ich weiß nicht, Rebecca, vielleicht liegt es auch ein bisschen, dass bei dir vielleicht Mikrofon und Ton ein bisschen nah aneinander sind. Ich weiß nicht, ob das das normale Setup bei dir ist. Also den Frauenschachverein von Elisabeth gibt es ja jetzt auch noch nicht allzu lange. Also da muss man, glaube ich, auch schauen, was daraus denn wird. Und weil ich habe es jetzt zumindest erst kurz vor kurzem auf dem Schachbund gelesen. Und ja, das schien mir ein Verein zu sein, der vielleicht in Dresden da während des Schachgipfels gegründet wurde. Also allzu alt ist der dann mit Sicherheit noch nicht. Aber Elisabeth hat sich ja immer schon für die Belange der Frauen im Schach engagiert. Und genau, deswegen ergibt das ja Sinn, dass sie sich da versucht weiter einzubringen und in einer Vereinsform. Das ist ja immer ganz, ganz hilfreich. So,
Also,
Michael, sag mal was. Ja.
total. Also,
Ja, sorry, also heute ist der Wurm drin. Rebecca, du könntest mal versuchen, tatsächlich mal mit deinem Mikro und Meter wegzugehen, auch wenn man dich dann nur noch schwach sieht, und dein Mikro mitzunehmen. Vielleicht liegt es tatsächlich, wie Johnny vermutet hat, an der Rückkoppelung, dass du einfach mal einen Meter weggehst vom Bildschirm, inklusive Mikro. Genau. Und jetzt mal was sagen. Vielleicht ist es dann besser. Genau, ich habe hier ein Bild noch eingeblendet, wo du, glaube ich, links oben zu sehen bist. Ihr spielt hier, soweit ich weiß, für Airbus, kann das sein, mit dem DSB-Präsidenten. Die Anna Endres aus der Lasker-Gesellschaft ist noch dabei, Elisabeth Paetz. Vielleicht kannst du dazu was sagen, falls dir das Bild was sagt und ich dir nicht wieder komplett irgendwie was Falsches vorbereitet habe. So, jetzt darfst du. Okay, sie hat mich nicht gehört, glaube ich. Johnny, du hörst mich aber, oder?
Genau,
Also
ich
ich habe
höre dich
jetzt auch.
gut.
Ja, ich.
Rebecca, hörst du mich denn, wenn ich was sage? Hörst du das?
Jetzt ja.
Okay. Du bist ein bisschen
Also es
weiter
war
mit dem
wirklich gerade, ich
Mikro
habe mir jetzt
weggegangen.
mal. Ja, ich habe mir jetzt Kopfhörer reingemacht, aber ich glaube, da bin ich leider ganz zeitversetzt, aber das Rauschen hat zumindest aufgehört.
Ja, der Ton ist auf jeden Fall deutlich besser, ja.
Okay, die Frage war, kannst du zu dem eingeblendeten Bild was sagen?
Super, gell?
Ja, dann
Super
mach.
gerne. Ich glaube, wir müssen
Michael,
jetzt
sie
so
hat eine
damit leben, dass der
Verzögerung
Ton
und
ein
du musst
bisschen
im Prinzip
versetzt
warten, bis
ist.
sie antwortet.
Tut mir leid. Also, ich kann gerne was zu dem Bild sagen. Das war tatsächlich der Rückkampf, den wir hatten. Zwischen dem unserem Partnerverein in Toulouse, der Karte, also dem Airbus-Verein und dem und unserer Emmanuel Lasker Gesellschaft Mannschaft. Funktioniert das jetzt halbwegs mit dem oder ist
Ja,
das schlimm mit den?
wir hören dich.
Okay. Ich höre alles versetzt und ich höre mich dann auch noch mal später doppelt. Das ist eher suboptimal, vermute ich.
Einfach durchreden, auch wenn du dich selber
Ja,
hörst.
genau.
Wir hören dich gut.
Okay. Also, dann sage ich noch ein bisschen mehr zu diesen Fotos. Wie gesagt, das war jetzt vor ein paar Wochen. Da waren wir, hatten wir uns getroffen in Berlin. Da kamen ein paar Vereinsmitglieder aus Frankreich angereist und hier auf den Fotos sieht man ja die Prominenz, die aus Deutschland mitgespielt hat bei uns in der Emanuel Lasker Gesellschaft, also in der Mannschaft von der ELG. Da sehen wir den Paul und die Elisabeth und die Anna Entres. Also Anna Entres ist ja auch im Vorstand der ELG. Die ist auch bei mir in meiner Frauenmannschaft, meine Mannschaftskollegin. Und ich durfte hier auch spielen. Ich habe sagenreiche 0 aus 2 Punkte geholt. Aber unsere Mannschaft hat trotzdem gewonnen. Das ist dann immer der Teamgeist, der dann zählt. Genau, das war der Rückkampf. Und da haben wir uns tatsächlich den Ballet-Volant zurückgeholt. Der Ballet-Volant ist ein wunderschöner Preis. Ich weiß nicht, ob wir da auch Fotos dazu haben. Also wirklich einer der tollsten Pokale, die ich je in meinem Leben gesehen habe, ist Ballet-Volant, Französisch für fliegender Besen. Und da hatten wir ich glaube, vor 3 Jahren war ich das erste Mal in Toulouse, da hatten wir halt den Hinkampf und da hat die französische Mannschaft hat gewonnen und die durften den wunderschönen Pokal so lange behalten. Und jetzt haben wir gewonnen und der Preis darf bis zum nächsten Kampf in Deutschland sein. Auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Das ist so schön, finde ich, wenn sich da verschiedene Nationen treffen. Und das ein Paradebeispiel von der Lasker Gesellschaft organisiertes Event.
Und wer durfte den mit nach Hause nehmen? Also bei wem steht der jetzt auf der Vitrine?
Also ich gehe davon aus, dass den Thomas mitgenommen hat, aber ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ich musste dann irgendwann los. Ich habe nicht. Leider. Da muss ich Thomas nochmal interviewen.
Bin mir sicher, Thomas wird ihn an einen würdigen Platz gestellt haben.
Ja, also falls ihr mich jetzt irgendwie hört, würde ich nochmal dann den Faden aufnehmen und über aktuelle Themen sprechen. Johnny, hast du mitbekommen, dass Deutschland Weltmeister geworden ist im Schachprobleme lösen?
Ja, das habe ich mitbekommen, aufgrund auch einer Meldung beim Deutschen Schachbund, auch weil ich da mit Arno Zude jemanden kenne, gegen den ich schon mal persönlich gespielt habe, hat mich das sehr gefreut. Wir hatten ja auch Franz Pachel bei uns vor kurzem, der immer in der Zeitschrift Schach was macht und deswegen hat mich das umso mehr gefreut, dass Deutschland da erfolgreich ist, wenn uns sonst die Weltmeisterschaften nicht so reich beschmückt sind, ist es doch zumindest schön, wenn wir im Problemschach da so weit, weit dann vorne dabei sind.
Ja, und ich glaube auch beim Schachrätsel, nee, wie heißt das, beim Komponieren gab es auch wieder
Problem
Medaillen.
lösen.
Zumindest habe ich den Martin Minsky gesehen, dass er eine Silbermedaille bekommen hat für eine Studie, die er komponiert hat. Also Das sind auf jeden Fall richtig cool. Rebecca, hast du da auch Bezugspunkte zu solchen Sachen?
Zum Schachproblem lösen. Außer, also ich mache dort weder bei einer WM mit, noch bei wirklichen Turnieren. Also ich freue mich, wenn ich mal ein paar einfache Taktikaufgaben löse zum einfachen Training für mich, aber viel mehr tatsächlich nicht.
Okay, dann gibt es international gerade die Grand Chess Tour mit Vincent Kaimer. Und John, ich gehe mal davon aus, du verfolgst das, wie er sich so schlägt momentan. Was können wir denn darüber sagen?
Ja, ich hab mich gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, weil ich mich gestern mit Dirk Poldauf getroffen habe im Café Belmont, was früher ein sehr berühmtes Schachcafé war. Rebecca nickt
Kenne ich
ganz,
gut.
ja, ganz weit inzwischen leider, also was heißt leider, ist natürlich auch schön für die, aber vor allem von Backgammon-Spielern frequentiert. Früher haben da also die Größen des Weltschachs waren da sozusagen zu Gast, wenn zum Beispiel in Berlin Kämpfe waren, die ja dann Kramnik und Schirow und ein Bild hängt da auch noch, da steht auch ein Schachbrett, aber die Tradition ist so ein bisschen verloren gegangen, aber wir treffen uns da halt, wenn wir Gespräche führen wollen, treffen wir uns da sehr gerne, um da drüber zu diskutieren. Und Hauptthema war natürlich die kommende Ausgabe. Und dort wird der Fokus auf St. Louis liegen. Genau, also Vincent ist ganz katastrophal gestartet ins Rapid und Blitz, womit er seine Qualifikation für das Finale riskiert. Also das bedeutet, diese Grand Chess Tour, da sammelt man über verschiedene Turniere so Serienpunkte, sag ich mal. Und das sah für Vincent sehr gut aus, weil er ein Turnier gewonnen hatte, aber er hat so schlecht im Rapid und Blitz jetzt in St. Louis gespielt, dass das Rundenturnier in klassischer Bedenkzeit auf einmal wieder wichtig für ihn war, dort gut abzuschneiden, damit er sich für das Finale der besten vier, was dann anschließend auch noch in St. Louis stattfindet, also wenn es in Anführungsstrichen doof läuft, ist er da 3 bis 4 Wochen nur am Schachspielen in St. Louis, qualifizieren kann. Und dann ging also die erste Partie mit dem Remis los und in der zweiten Runde hatte er eine absolute Gewinnstellung gegen Aronian und hätte die mit einer genialen Idee in einer Stellung, wo man das sonst nicht so kennt, mit dem Vorlaufen des G-Bauern gewinnen können. Hat er nicht gemacht und hat am Ende sogar noch verloren, wo man als Außenstehender dachte, oh Gott, jetzt bricht er zusammen. Also jetzt hat er Remis gespielt und dann hat er eine verloren, die er hätte gewinnen müssen, aber weit gefehlt. Er schlug direkt anschließend Brack und in Runde 5, das war vorgestern, weil gestern war Ruhetag, schlug er dann auch noch Giri in einem Knetendspiel und steht jetzt bei einem Score von +1. Er muss vor Sindarov landen, um sich für dieses Final vorzuqualifizieren und hat jetzt, glaube ich, 1,5 Punkte Vorsprung auf Sindarov. Also das sieht jetzt wieder sehr, sehr gut aus. Und um deine Frage also zu beantworten, ja, ich habe mich mit dem Turnier beschäftigt.
Ja, und es ist aber auch immer schön zu sehen, dass halt Leute, die einfach die Top-Spieler der Welt sind, dass die halt dann auch ein schlechtes Turnier haben. Und also das ist, ich sehe das immer gerne mal, weil dann zweifelt man sich nicht so sehr an sich selber, sondern weiß einfach, Schach ist schwer. Und das so zu sehen, auch bei den Größen, das ist immer mal wieder ganz gut.
Das stimmt, da sind auch nur Menschen und
Genau.
was, aber gut, man hat das vor, ich sag mal, 10 Jahren ungefähr bei Caruana gesehen. Der war also eine absolute Vollkatastrophe im Blitzen und im Schnellschach. Hat deswegen unter anderem die WM gegen Carlsen verloren. Also Carlsen hat damals, wer sich erinnert, ich glaube, es war in New York, war gegen Kajak, ich weiß nicht, wo er gegen Caruana gespielt hat. Auf jeden Fall hat er dort an seinem Geburtstag mit Weiß extra schnell die letzte Runde im klassischen Schachremis gemacht, weil er wusste, im Schnellschach, im Stechen, da haue ich den so weg und so kam es dann auch. Ich glaube, da hat er glatt 2,5 oder 3,5 zu 1,5 gewonnen. Und das darf Vincent natürlich nicht passieren. Caruana hat damals dann sehr, sehr hart über eine lange Zeit an seinen schnelleren Zeitkontrollen gearbeitet und ist jetzt im Rapid und Blitz auch immer weit vorne. Und da das eine größere Bedeutung gewinnt, auch für Tiebreaks etc., muss Vincent unbedingt an diesen kurzen Bedenkzeiten arbeiten. Man hat das auch schon bei Norway Chess gesehen, wo er 8-mal ins Stechen musste und 8-mal verloren hat. Also das ist für ihn am Ende, ist es Motivation, die da weggeht, Kohle, die flöten geht und bei eben diesem immer wichtiger werdenden kurzen Bedenkzeiten auch Relevanz. Deswegen bin ich mir sicher, dass nach der Olympiade ein großer Fokus auf diesen schnellen Bedenkzeiten liegen wird bei ihm.
Und auch das ist immer schön zu sehen, dass man Sachen trainieren kann.
Muss. Also
dafür ist auch Schachen so ein gutes Beispiel, dass man halt, man kann, dann ist man an einer Sache schlecht, in den schnellen Bedenkzeiten oder wie auch immer, und dann trainiert man sich dadurch. Das ist immer gut zu sehen, ja.
Ja, Talent ist völlig überbewertet im Schach. Also natürlich hilft es, wenn man so einen Zugang dazu hat und natürlich so ein, ja, also hilft Talent, aber nicht schlägt harte Arbeit. Also es gibt einen Grund, warum bestimmte Länder, in denen das eben härter ohne Schule und so weiter durchgezogen wird, was wir in Deutschland natürlich nicht wollen, aber trotzdem gibt es Gründe, warum da die ganzen Weltklasse-Spieler kommen und wir auf so einen Einhorn wie Vincent Kaimer warten müssen, der dann eben Talent mit harter Arbeit, mit den richtigen Umständen verbindet, um so einen Weltklasse-Mann zu haben. Also harte Arbeit ist einfach das Wichtigste im Schach und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr demokratischer Grund beinahe. Also es ist halt, man muss halt einfach hart arbeiten, dann wird man besser oder man lässt es halt, dann bleibt man halt schlecht. Und das kann dann ja am Ende jeder selber entscheiden.
Total. Das ist auch genau, was du sagtest im Fußball. Da spielst du halt mit Leuten, die so aussehen wie du, die so schnell sind wie du und so weiter. Im Basketball sollte man eine gewisse Größe haben. Und im Schach bist du prinzipiell erstmal völlig gleichgestellt mit allen. Klar geht es dann darum, wie viel Zeit bist du willig da reinzustecken, wie viel Zeit kannst du reinstecken. Aber ob alt, ob jung, ob Frau oder Mann, ist erstmal zweitrangig. Ja.
Hast du einen Verbesserungstipp, wie man sich da durchkämpft? Irgendein Tool, irgendein Buch, irgendeine Strategie? Ich meine, du bist ja auch eine gute Schachspielerin.
Ich dachte, du fragst irgendwie das jetzt Johnny.
Nee. Frag dich.
Also von Johnny würde ich auch gerne noch einen Rat bekommen dazu, aber wenn du mich fragst, also eigentlich das, was Johnny eben auch schon gesagt hat, dran zu bleiben und zu lernen. Und also bei mir kam ja, also und das wirklich, das war jetzt, glaube ich, eins der schönsten Komplimente, die du mir heute machen konntest, dass ich eine starke Schachspielerin bin. Also so sehe ich mich ja nicht. Ich tanze ja auf 1000 Hochzeiten und mache meine Mannschaft und die andere Mannschaft und dieses und jenes. Da ist ja Schach als Sport, kommt da eigentlich ja viel zu kurz. Und bei mir war es ein bisschen so, und auch familiär, also ich glaube, bei mir hat so, als ich studiert habe und Kinder bekommen habe, habe ich zwar noch weiter gespielt, aber nur halt so die, ich sag mal, Pflichtspiele in meiner Männermannschaft und ein bisschen bei den Frauen, aber sonst nichts. Und dass ich irgendwie wirklich mal was für Schach gemacht habe, auch nicht. Das hat sich bei mir ein bisschen gewandelt, als wir in die erste Bundesliga aufgestiegen sind mit unseren Frauen. Da habe ich so gesagt, oh, ich würde jetzt eigentlich gerne, wir sind jetzt in so einer starken Liga und ich will ja eigentlich nicht immer so diejenige sein, warum wir uns da nicht halten. Und dann dachte ich, mache ich was und wusste aber gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und ich hatte mich da mit unserem Spitzenbrett, der Dana Reisnitsche spielt ja bei uns aus Lettland, und ich hatte diese gefragt und die guckt mich nur an und lacht und meinte, Becker, der Zug ist abgefahren, also du bist da ein bisschen alt dafür. Und ich dachte, das hat mir so das Herz gebrochen. Und aber das ist bei mir das Gute, wenn mir jemand sagt, ah, das ist jetzt nicht möglich oder irgendwie nicht mehr, dann sage ich mir, ah, das glaube ich jetzt nicht, das will ich jetzt aber mal ganz genau wissen. Ne? Und dann, ich muss aber ehrlich sagen, mir hat trotzdem nach wie vor so ein bisschen gefehlt. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Soll ich jetzt irgendwie Eröffnungstraining, also Endspiele, Taktik? Und dann hatte ich einen tollen Zufall. Ich hatte auf dem Turnier den Robert Rabiga getroffen. Und meine Freundin, die auch bei mir in der Mannschaft spielt, die Christine Giebel, die meinte auch, komm, wir sagen mal Hallo zum Robert. Und ich kannte den nicht. Und er hatte uns da, und wir, das war ein Turnier, da haben wir völlig abgelost. Und er so, naja, aber ihr seid hier. Überlegt euch das mal. Ihr seid hier, ihr spielt, ihr seid richtig gut. Und ich so, naja, wenn hier so ein GM nicht die Hoffnung irgendwie aufgibt und mir da Mut macht, dann muss ja irgendwas dran sein. Und dann hat man ihn mal gefragt, ob er mit uns nicht ein bisschen Training machen will. Und das ist jetzt glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Und wir treffen uns seitdem mit Robert einmal im Monat in Berlin. Meistens quatschen wir mehr beim Kaffee und über viele Dinge, die da so gerade passieren, als dass wir jetzt wirklich hartes Schachtraining machen. Aber das war für mich echt ein bisschen ein Wendepunkt. Also einfach, dass sich jemand, der halt wirklich richtig gut ist, Zeit nimmt und sagt, hier, wir setzen uns zusammen, wir machen Training zusammen. Das alleine hat mich irgendwie innerlich so bestärkt und hat gesagt, oh ja, der nimmt sich Zeit, da steckt vielleicht doch eine Schachspielerin in dir. Und das hat ein bisschen geholfen auf jeden Fall.
Ja, ist ja auch schön irgendwie, dass es gar kein Tool oder Buch oder sonst was ist, ne, sondern einfach die Tatsache, dass ein anderer Mensch an dich glaubt.
Das stimmt, das macht wirklich viel aus. Ich meine, sonst, ich glaube, ich könnte nur alles wiederholen, was andere sagen. Also ganz viel Taktik ist bestimmt gut, nicht zu viel Eröffnung. Also ich habe so mein Repertoire, damit bin ich auch ganz glücklich. Das ist ein bisschen, Vielleicht ein bisschen shady manchmal. Ich mag super gern dynamische Sachen. Ich spiele mit Schwarz, spiele ich Holländisch. Liebe es auch total und bin ein großer Simon Williams-Fan und habe da seine Sachen schon ein bisschen durchgeatmet. Und also sowas, aber ich glaube, das ist, muss man vielleicht gar nicht so viel machen. Ne? Aber vermutlich ist viel Taktik schon hilfreich. Aber ganz ehrlich, bei mir ist es dann doch immer wieder der Glaube an mich und dass ich das von jemandem auch so ein bisschen gezeigt und gesagt bekomme. Ja.
John, jetzt wollen wir deine Tipps noch hören.
Also ich versuche das da ein bisschen einzuordnen. Also Dana, das ist natürlich auch ein spezieller Fall von ihr, so einen Kommentar zu hören. Also da, die war mal Wirtschaftsministerin in Lettland, hat in der klassischen Schachpartie bei einer Olympiade mal Huje Fan geschlagen. Also die ist schon, das ist schon schachlich allererste Sahne und ist natürlich auch durch eine harte schachliche Schule gegangen. So, wenn man, sage ich mal, Osteuropäer jetzt, oder Baltikum Leute fragt, das sind so andere Maßstäbe an harte Arbeit und an, ich will noch mal was schaffen. Also für die schafft man halt nichts, wenn man irgendwie unter 2,3 oder 2,4 hat, dann ist das irgendwie alles nur Hölzchengeschiebe. Die sind da in ihrem Urteil ein bisschen härter. Dann hat man, glaube ich, mit Robert Rabjäger genau den richtigen, der einfach diese soziale Ader hat, die ja
Total.
einfach einen motivieren kann und so weiter. Und da kommt man, denke ich, direkt dazu. Also wenn man es noch mal richtig wissen will, dann muss man halt auch Schachtraining machen, wenn man gerade keinen Bock hat. Also ich glaube, das ist das Allererste. Und dann nicht nur dann, wenn man gerade eine Partie gewonnen hat oder gerade irgendwie Lust hat oder so, sondern jeden Tag regelmäßig das zu einer Routine machen und also diese Beständigkeit reinbringen. Weil eigentlich bringt Schachtraining nur, wenn man es wirklich regelmäßig macht, was. Und das andere ist auch viel, um dabei zu bleiben. Man kann natürlich Sachen lernen noch neu, aber wirklich das Training, das sollte man regelmäßig machen. Und dann kann man ganz viele Dinge machen. Also ich bin immer ein Fan davon, jeden Tag zumindest ein paar Minuten Taktikaufgaben zu machen, sich Vorbilder für die eigenen Eröffnungen zu suchen, also zu schauen, welcher Supergroßmeister spielt eigentlich die Eröffnung mehr oder weniger wie ich. Und das dann mal so ein bisschen nachzuspielen und zu schauen, wo stellt er eigentlich seine Figuren hin. Dann solides Endspielfundament zu haben, 100 Endspiele, die man kennen muss und so. Und da gibt es ganz viele Dinge, wo man dran arbeiten muss. Und häufig ist es so, wenn man wieder ins Schachtraining einsteigt, auch erstmal eine richtig ehrliche Selbstanalyse zu machen. Weil es gibt so viele Glaubenssätze, die einen so in das schachliche Selbstbild einfressen, die häufig ein Trainer erstmal wieder rausbekommt. Du hast es gesagt, sagen, ja, ich bin ja nicht so gut und so. Und dann, das muss man erstmal vielleicht rauskriegen. Und häufig kommen Schüler mit mir und die sagen, ja, ich bin gar kein Taktiker oder ich bin Positionsspieler und so weiter. Das haben sie irgendwann mal als Kind gehört und das hat sich irgendwie dann so als Selbstbild entwickelt. Und da muss man dann es gibt da so eine Art Tabelle, die ich mal seinerzeit von Uwe Bönsch bekommen habe. Da analysiert man die letzten 30 Partien, schaut, welche Art von Position zum Beispiel hatte ich eingangs des Mittelspiels. War das eine taktische, eine positionelle? Stand ich da besser, schlechter? Wie stand ich ausgangs des Mittelspiels? Und das macht man dann mal so für 30 Partien, um wirklich zu schauen, wie entwickeln sich denn meine Partien, damit man es nicht dem eigenen Gefühl überlässt, sondern das wirklich einigermaßen versucht, wissenschaftlich anzugehen. Und so gibt es ganz viele Dinge, die man tun kann. Und ja, das sind ein paar Beispiele.
Oh, das war ja ein richtiges Plädoyer. Aber ich würde sagen, wir haben noch ein paar aktuelle Themen zu besprechen und ich habe hier mal ein Bild von Johnny. Das ist dein spezieller Freund Nepo, den du ja sowieso so magst. Ne? Der hat beim E-Sports Cup oder wie der heißt, also Schach als E-Sport, man sieht hier auch, die Spieler tragen Kopfhörer. Der hat hier dreimal mit der Faust auf den Tisch gehauen, als er sich geärgert hat nach einer Niederlage gegen Hans Niemann. Da würde ich jetzt aber sagen, das kann man mal machen, oder? Oder hat er da über die Stränge geschlagen aus deiner Sicht?
Also ich fand das völlig in Ordnung. Das meiste, das, was mich an dem Turnier am meisten gestört hat, ist, dass ich es echt gerne verfolgt habe. Also es ist so vom Grundansatz her eigentlich etwas, was ich in jeder Art und Weise ablehne. Solche Art von Zockerschach und diese ganze Show und dieses bisschen auch überspitzte Tamtam, dieses martialische. Aber ich habe es mir halt doch jeden Tag angeguckt und selbst wenn ich mal was verpasst habe, habe ich versucht, irgendwie zumindest so Zusammenfassungen zu gucken, weil es macht dann irgendwie schon Laune, das zu schauen. Also, das hat mich echt gestört, dass mir das so gut gefallen hat. Und ja, die beiden haben ja auch eine Geschichte. Das ist ja nun, also Hans Niemann hat gut mit fast jedem eine Geschichte, aber die beiden haben vor kurzem ein Match gegeneinander gespielt. Und dort gab es große Kontroversen am Anschluss. dass die sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, weil es ging unentschieden aus und niemand sagte, ja, dann lass uns da noch einen Blitz- und Schnellschachstechen machen. Wenn du verlierst, dann kannst du dein Geld behalten. Wenn du gewinnst, bekommst du nochmal das Doppelte. Aber irgendwie wollte Nepo nicht. Was, glaube ich, damals noch nicht klar war, wenn ich es richtig habe, hatte Nepo auch in seinem engeren Umfeld einen, also sozusagen einen Trauerfall. Hat da sicherlich alles mit reingespielt. Die beiden können sich auf jeden Fall nicht leiden, haben sich dann anschließend nicht mehr die Hand gegeben und so. Und da, ich sag mal, sonst wären es vielleicht nur zwei Schläge auf dem Tisch gewesen.
Okay. Rebecca, das ist ja, die Lasker-Gesellschaft steht ja auch für die Werte des Schachspiels, ne? Also was Respekt, Toleranz, Zivilcourage und Chancengerechtigkeit. Wie siehst du das? Also gibt es aus deiner Sicht einen Schachspieler, wo du sagst, okay, der steht ganz besonders für diese Werte, den können sich alle so ein bisschen zum Vorbild nehmen? Oder ist es mehr so, dass alle Menschen wieder schwarz und weiß sind, sondern...
Ah, das ist eine super gute Frage, muss ich dir sagen. Habe ich jetzt bisher noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich hatte mein erster Gedanke war eine Judith Polgar. Also ich finde, wie sie auch als Mensch ist. Ich finde, sie ist ein ruhiger, fröhlicher Mensch. Ich finde, immer wenn ich mich mit ihr unterhalten habe, sie hat sich auch für mich interessiert. Also das zeigt ja auch so einen Respekt. So. Also das war so der erste Gedanke. Aber andererseits war dann mein zweiter Gedanke war, ich meine, es sind alles Menschen. Und dass man da mal auf den Tisch haut und dass der Frust da ist, ich finde, das gehört auch, also es ist halt einfach so, ich meine, dass man das trotzdem irgendwie darüber hinwegkommt und dann dem Gegner auch möglichst die Hand gibt, das finde ich, ist immer schon sehr viel wert. Also von daher, also mein erster Gedanke, ja, Judith Polgar ist auf jeden Fall so eine Schachspielerin, wo ich sage, die verkörpert das ganz gut. Da gibt es bestimmt ganz viele andere auch. Nichtsdestotrotz, ja, sind wir alles Menschen.
Ja, ich tue mich bei so historischen Schachfiguren immer schwer, zum Beispiel Bobby Fischer, ja, da viele schwärmen ja von dem und sagen hier, einer der größten aller Zeiten und ganz toll und so, und wenn man sich dann aber mal so ein paar Charakterzüge anschaut, wie er da gehetzt hat, teilweise rassistisch und was er für unmögliches Verhalten an den Tag gelegt hat, ja, dann kommt man da wieder so ein bisschen ins Zweifeln und dann frage ich mich, wie so eine Lasker-Gesellschaft so jemanden so bewertet. Also, ja, wie geht man damit um?
Also letztendlich auch immer wieder mit der Brille, dass alles Menschen sind, dass wir alle irgendwo unsere guten und schlechten Seiten haben. Und also gerade bei Schachspielern sieht man das ja stark. Und ich meine, da hast du jetzt ein sehr gutes Beispiel gebracht, finde ich, mit einem Bobby Fischer, der ja wirklich auch ein extremer Charakter war. Aber da würden mir ehrlich gesagt viele einfallen, also aus der Geschichte oder auch aus der kurzfristigen Geschichte. Ich muss da auch gerade an Viktor Korchnoi denken zum Beispiel. Das ist ja auch ein Charakter, wenn man es so sagen kann, oder war ein Charakter, ja. Und der aber auch viel für das Schach so, also so mitgebracht hat und dessen Partien ich mir super gerne angucke. Und nachdem wir auch einen unserer Trophäen benannt haben, ja, und der Viktor ist nach Viktor Korchnoi benannt. Also ich glaube, man kann nie durch eine Brille, also oder man kann nie durch die schwarze oder durch die weiße Brille einen Menschen bewerten. Das wäre zu kurz gedacht. Also Schachspieler sind auch Menschen und also auch wir als Emanuel Glas Gesellschaft bewerten das tatsächlich so im Ganzen.
Johnny, für dich charakterlich auch immer, ja, du bewertest die Spieler auch nicht immer nur nach dem, wie sie spielen, ne, sondern hast du auch deine Favorites oder weniger Favorites aus der Schachgeschichte?
Absolut, also ich bewerte die Spieler überhaupt nicht danach, wie sie spielen, also deren Schach natürlich schon, aber manchmal habe ich das Gefühl, aber das machen wir ja auch nicht nur im Schach, dass es sozusagen so einen Punkt gibt, umso besser jemand ist in irgendwas, umso mehr verzeihen wir ihm, was er so für Mist baut neben dem Brett. Also da gibt es viele Beispiele in der Kunst natürlich vor allem, wo die Leute echt unanständige Sachen gemacht haben, aber man hat das so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil sie haben ja tolle Musik geschrieben, tolle Stummfilme gemacht oder was auch immer. Und das sehe ich immer ein bisschen kritisch, weil ich kann natürlich deren Werke bewundern, deren Schach bewundern, aber es spricht sie für mich nicht frei von dem, was sie sozusagen vielleicht vertreten haben ansonsten. Und deswegen finde ich jetzt zum Beispiel, gucke ich mir gerne Fischers Partien an, weil er hat einfach fantastisches Schach gespielt. Aber ansonsten lehne ich den zum größten Teil ab. Gut, man kann ihm vielleicht zugute halten, dass er ein sehr intensiver Antikommunist war, aber vielleicht auch aus der falschen Begründung heraus. Aber ansonsten war das jemand, der nicht viele der Werte geteilt hat, die ich so versuche in mir zu haben. Und so ist es auch im Schach. Der erste Name, der mir bei deiner Frage eingefallen hat, ist übrigens David Navarra. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, wo der also wirklich Fair Play gezeigt hat. Das ist ja die Kunst, wo es ihm wirklich intensiv geschadet hat, dass er es gezeigt hat. Also da gibt es wirklich World Cup-Partien, wo er sozusagen mit Absicht nicht gewonnen hat, weil er 20 Züge zuvor aus Versehen mit dem Daumen eine andere Figur berührt hat und so weiter. Oder wo er anschließende Partien nur Remis gegeben hat, weil er die Partie davor aus seiner Sicht unverdient irgendwas geschenkt bekommen hat. Also das ist so für mich ein Beispiel. Und ich finde, da ist sozusagen immer der Charaktertest ist nicht dann, wenn es sozusagen gerade sozusagen man da schön daherreden kann, sondern eben, wenn es einem im Zweifel auch selber schadet. Und da gibt es natürlich in der Schachwelt nicht so viele, vor allem auf dem Top-Niveau, weil die müssen alle egoistisch sein. Das ist ein Einzelsport. Das ist auch drumherum eine harte Nummer. Man muss sich durchsetzen, man muss die Einladungsturniere bekommen. Man muss sozusagen auch sich so ein bisschen präsentieren im Konflikt mit anderen, worauf ja zum Beispiel dieser E-Sport mit dem Zerschlagen dieser komischen Chips und so weiter da angelegt ist. Das gehört dazu. Heutzutage, aber ja, genau. Also ich versuche das immer extrem zu trennen und ja, ich habe das zum Beispiel immer bewundert, dass Alexei Schirow, wenn er mal ein Seminar gegeben hat, was ich organisiert habe oder so, immer mit großer Werf Partien von Kasparov präsentiert hat und da auch kein schlechtes Wort über den verloren hat, obwohl der ihm einen ganzen WM-Kampf geklaut hat und viel Geld gekostet hat und die Chance, um die WM zu spielen. Aber der konnte das auch oder kann das sehr gut trennen, zu sagen, es war trotzdem ein genialer Schachspieler. Ja, also ja, ich versuche das da. Ich bin da vielleicht ein bisschen extremer, als man es sein sollte.
Ja. Ich glaube, das zeichnet ja auch immer aus, dass wir auch als Menschen so unterschiedlich sind. Also ich glaube, es ist hilfreich, wenn jemand da ist, der sagt, also das geht jetzt nicht, das Verhalten, das, okay, ich gucke mir meinetwegen die Partie an, aber sonst kann ich eigentlich von diesem Menschen nichts hören. Und dann ist es aber auch, also ich bin jemand, der wirklich extrem verbindend ist. Ich versuche da rauszufinden, warum ist die Person so, wie sie ist, und versuche da auch irgendwie, ja, eine Rationale herzuleiten. Und ich glaube, da sind wir als Menschen dann auch einfach unterschiedlich, und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Menschsein, ja. Aber auch spannend, Johnny, was du jetzt gesagt hast, dass du diese E-Sports so ablehnst. Und also ich verstehe ja auch den Gedanken, aber andererseits, es bringt ja auch so viel Aufmerksamkeit, was ja eigentlich auch wieder dem Schachsport irgendwo auch gut tut. Spannend, dass du da so eine Anti-Haltung hast, eher.
Ja, habe ich ja leider nicht. Ich hätte gerne, also ich würde diese Anti-Haltung, also genauso wie ich gerne Vegetarier wäre, weil ich so moralisch das Richtige halt, aber halt nicht bin, weil mir Currywurst zu lecker schmeckt. Also würde ich halt gerne den E-Sport komplett ignorieren, aber ich gucke ihn halt an, weil ich ihn gerne sehe. Ich muss sagen, für mich ist das kein Schach. Und wenn Leute denken, dass das Schach ist, dann denke ich mir, ja, das ist halt, also das ist zumindest nicht mein Schach. Ich will nicht sagen, dann hört man sich da an wie so ein alter weißer Mann. Es ist nicht mein Schach. Also mein Schach sind die Turniere, ist das Verbindende und so weiter. Und da wird ja viel Fokus auf das Trende gelegt, deswegen, genau, also ich finde das schade, wenn Leute denken, ja, aber es ist ein Teil inzwischen und man muss das natürlich akzeptieren, das ist ja auch klar.
Ja, also was haben wir gelernt? Johnny ist eine gespaltene Persönlichkeit und
das hast du jetzt da rausgenommen, hast du mir auch
zugehört. Also das habe ich auch gehört.
Ja. Aber du hast einen guten Vorschlag gemacht, für falls ihr nochmal einen Lasker oder einen Viktor oder einen Tartakower zu vergeben habt. Also David Navarra wäre auf jeden Fall
sicherlich ist tatsächlich
auch ein heißer Kandidat, der hätte das sicherlich verdient. Wer kriegt denn die nächste Vera? Weißt du das schon?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Vielleicht hat es der Thomas schon in seiner Agenda und hat es mir vielleicht auch schon gesagt und ich habe es schon wieder vergessen. Aber ich kann es euch nicht sagen. Da bin ich selber gespannt.
Dann bleibt es spannend, ja. Ja, Frage, haben wir noch was Aktuelles? Also die FIDE-Präsidentenwahl gäbe es noch, aber ich weiß nicht, ob... ja, Rebecca, hast du so ein bisschen... Nee, folgt, okay. Also Ist ja, es wird ja schon mit scharfen, wie sagt man, scharfer Munition geschossen. Also der
scharfer Munition, ja.
Scharfer Munition, ich weiß nicht, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt ja die zwei Kandidaten aus Deutschland, den Vadim Rosenstein und dann Jan-Henrik Büttner. Und dann gibt es den Timur Turlov, der so ein bisschen die bestehende Organisationsstruktur repräsentiert. Und da gibt es die Vorwürfe von Rosenstein und Büttner, dass er die Nähe zur FIDE ausnutzt und auch diese Schulschachvereinigung, die er da mal irgendwie privat gegründet hat, dass er die jetzt so an die FIDE angebunden hat, dass er im Auftrag der FIDE quasi Termine annimmt und das sozusagen als Wahlkampf nutzt und da einen unfairen Vorteil dadurch ausspielt. Gut, mir fällt es schwer zu bewerten, aber spannend ist es allemal, ne? Wie das am Ende ausgeht.
Ist nicht, ja, eine größte Überraschung ist es aber auch nicht wirklich, dass in der FIDE mit dreckigen Mitteln gespielt wird. Also, das ist jetzt keine News. Also ich finde, das ist, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, gehört dazu. Aber wenn man halt da was gegen tun will, dann muss man, finde ich, gar nicht so schlecht von dem Rosenstein das anprangern. Aber ich habe das Gefühl, die allermeisten Schachspieler interessiert es ja auch nicht so wirklich. Also natürlich hat man jemanden wie Peter Heine Nielsen, der da sehr proaktiv versucht, gegenzuarbeiten. Aber ansonsten ist es jetzt ja nicht, dass es diesen großen Aufschrei gibt, der da durch die Gegend geht. Was ich interessant finde, ist natürlich, dass also Rosenstein wirklich Turlov zum Rücktritt aufgefordert hat und gesagt hat, hier sind die Punkte, warum du zurücktreten solltest. Ja, also ich glaube, ich sag mal so bei Büttner, ich glaube, der hat auch eine seichte Seite, sag ich mal. Ich glaube, der Rosenstein, der fühlt sich da total wohl in dem Kampfmodus und der ist dafür gewappnet, das auch bis zum Ende durchzuziehen. Ich glaube, der fühlt sich da beinahe wohl bei diesen Konfliktsituationen.
Rebecca, ich habe dich stumm gemacht.
Merk schon, wie ist es denn eigentlich sonst mit den Touren? Ich hatte jetzt das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist im Laufe des Gesprächs, ne? Ja. Also, Johnny, also ich kann dir da nur recht geben, dass ich glaube auch, dass der Vadim sich da sehr wohl fühlt gerade und auch, was du gesagt hast mit der FIDE. Aber, also ich finde immer, Transparenz ist ein sehr wichtiges Mittel. Und wenn es Missstände gibt, müssen die angesprochen werden und auch öffentlich natürlich. Aber es ist natürlich wirklich schwierig, wenn man selber nicht drin steckt, wie kann man es bewerten. Aber ich finde, angesprochen werden muss alles, ja. Und das nur so können Sachen besser werden.
Ja. Ist ja auch der Wert Zivilcourage, ne? Den die Lasker-Gesellschaft ja dem Schach immer zuspricht, dass man sagt, okay, wenn es Missstände gibt, selbst wenn man sich selber dann aus dem Fenster lehnt und sich selber dann vielleicht der Kritik aussetzt oder manchmal auch der Gefahr, ist es trotzdem Zivilcourage, das dann anzusprechen.
Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen, weil du gerade noch die Werte der Lasker-Gesellschaft ansprichst. Da war ja auch ein Punkt Chancengleichheit. Das ist zum Beispiel etwas, was mich beim E-Sport, aber inzwischen auch bei vielen der anderen Turniere, der Grand Chess Tour etc. auch stört. Es gibt keine Chancengleichheit, wie man in diese Turniere reinkommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel bei dem E-Sport, da hatten wir, glaube ich, 14 gesetzte Spieler, die nach Kriterien ausgesucht werden, also so eine Art Sympathie, irgendwelche Teams haben sich da irgendwas zusammengestellt und zwei Leute, die sich qualifizieren konnten. Bei der Grand Chess Tour gibt es, glaube ich, nur eine Wildcard, der Rest wird so zusammengesucht. Und das ist ein riesiges Problem, also das sozusagen die steigernde Popularität kommt ganz stark den Top 10, Top 20, den starken Blitzern zugute. Aber ich sag mal, den GMs, wie wir sie in Deutschland haben, Rasmus Zwane, Dimitri Kollas und die in den Top 100-Bereich sind, die haben davon quasi nichts. Und das, das ist etwas, wo ich mir im Schach auch noch mehr Chancengleichheit wünschen würde, dass eben die erweiterte Weltspitze noch mehr Zugänge auch zu vernünftigen Preisgeldern hätte. Das wollte ich vorher noch sagen, aber es ist mir jetzt erst eingefallen.
Ja, absolut. Ich glaube, dann sind wir angekommen bei den Call to Actions und bei den Schlussbotschaften. Ich habe mir hier ein bisschen was notiert. Also nächste Woche werden wir schwerpunktmäßig über die Schachbundesliga sprechen. Das sind nämlich zwei Vertreter des Schachclubs Viernheim zu Gast. Da freue ich mich schon sehr drauf. Johnny, du sagst sicherlich gleich noch was zur Zeitschrift Schach. Und dann habe ich hier was stehen, was ich selber nicht lesen kann. Ah, Herbst Opens steht da, genau. Also die Ausschreibungen für zwei weitere Turniere der Chess Tigers Gold Tour sind draußen. Und zwar einmal das Herbst Open in Deizisau, 23. bis 26. Oktober. Und dann direkt im Anschluss das Herbst Open in Baden-Baden. Und Johnny, ich glaube, du verteidigst da wieder deine Titel oder Titel aus dem Vorjahr oder so. Also du hast da traditionell eigentlich immer ganz gut abgeschnitten da bei den beiden Turnieren.
Ja, aber ich glaube, die letzten beiden habe ich nicht gewonnen. Die Jahre davor lief es immer ganz gut. Aber ich glaube, letztes Jahr bin ich einmal Zweiter geworden und einmal geteilter Erster, aber nicht so richtig Erster. Ich weiß es nicht mehr genau. Das, glaube ich, hatte Hagen Pötsch, glaube ich, gewonnen in Baden-Baden. Aber wie dem auch sei. Genau, also das auf jeden Fall mitspielen. Jetzt ab sofort anmelden. Die Chess Tigers werden natürlich auch wieder ordentlich dort vertreten sein. Seit Freitag, also seit vorgestern, ist die neueste Ausgabe der Zeitschrift Schach, das Doppelheft, draußen. Und ja, wir haben ganz viele, wir haben ein 16-seitiges Gespräch mit Matthias Blühbaum, wo er wirklich ins Detail zu seinem Schach geht. Man sieht ihn ja inzwischen immer mal wieder auf YouTube-Formaten und so ein bisschen rumgedödelt wird. Aber wer sozusagen wirklich mal wissen will, was er über seinen Schach, seine Partien denkt, also der ist, glaube ich, da sehr, sehr gut aufgehoben in der Ausgabe. Langer Bericht über den Schachgipfel in Dresden, was mich auch ganz besonders gefreut hat, dass wir, ich glaube, da zum ersten Mal für uns geschrieben, Willi Hendricks, der durch, also Bücher wie zum Beispiel Erst ziehen, dann denken oder Ink War bekannt geworden ist. So Sonko hat einen ganz tollen Bericht geschrieben über eine Fernsehshow, wo er sich sozusagen selber als Cheater auf humoristische Art bezeichnet, weil er in einer Fernsehshow einem damaligen, ich glaube, Playboy-Model sozusagen im Ohr saß und der Züge vorgesagt hat. Und besonders gefreut hat mich auch die Schachfragen mit Gottfried Braun. Das war eine große Ehre für mich. Der Mann ist 93, spielt immer noch aktiv Turnierschach mit. Unglaublich bescheidener, netter Typ. Also das ist wirklich eine Freude, mit dem was zu tun zu haben. Hat 75 Jahre Schach auf dem Buckel und beantwortet die Schachfragen. Und unser Mann vor Ort, sag ich mal, Rüdiger Bock, der ja auch mal fleißiger Zuhörer hier im Talk ist, war bei ihm zu Hause, hat die ganzen Dokumente angeschaut und auch noch ein bisschen was über ihn geschrieben. Also, und noch vieles mehr natürlich. Also, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich die Ausgabe zu besorgen oder besser noch Abonnent bei uns zu werden.
Ja, also Johnny kommt aus dem Schwärmen über die Schachzeitschrift nicht hinaus. Das ist auch gut so. Und wir haben auch noch, glaube ich, eine Ankündigung zu machen oder eine Mitteilung. Hier sehen wir die Logos von Schach für Kids und den Chess Tigers und ein Foto, auf dem du auch zu sehen bist. Johnny, vielleicht magst du auch noch darüber ein bisschen Hintergründe erzählen zu dieser Kooperation.
Genau, also das Foto wurde aufgenommen vor 1,5 Wochen. Bei der Unterzeichnung einer Vereinbarung, die eine enge Kooperation und Zusammenarbeit zwischen Schach für Kids und den Chess Tigers besiegelt, nach einem langen, sehr netten Abendessen mit Ralf Schreiber. Ralf Schreiber hat sozusagen aus einer Inspiration in einem Gespräch mit seiner Tochter vor vielen Jahren dieses Schach für Kids gegründet und seitdem sehr erfolgreich an vor allem Kindergärten, aber auch Grundschulen implementiert. Er beweist dort, dass Kinder früh Schach lernen können, wenn man es pädagogisch richtig aufarbeitet, dass sie aber nicht nur Schach lernen, sondern viele andere Dinge auch. Er ist aufgrund dessen, glaube ich, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, war bei fast jedem Ministerpräsidenten von NRW zu Gast, hat denen das präsentiert, bei ihnen besuchen regelmäßig Bundestagsabgeordnete jetzt auch jüngst wieder. Also das ist wirklich das Tool, um sozusagen Schach in die Breite, Schach für Kinder zu promoten mit tollen Spielen. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit Ralf zusammen diese Kooperation schließen konnten, die auch darauf abzielt, dass langfristig zu intensivieren und sozusagen die Zukunft von Schach für Kids zu sichern. Und ja, wir sind einfach alle überglücklich, dass wir da mit Schach für Kids jetzt einen der tollsten Partner, die ich mir vorstellen kann, haben.
Ja, und Rebecca, Ralf ist ja auch Mitglied in der Lasker-Gesellschaft und ich glaube, das Thema Schach für Kinder, ich meine, du hattest das generationenübergreifende Thema angesprochen, das heißt, Kinderschach ist ja sicher auch ein Thema, was dich bewegt und die Lasker-Gesellschaft.
Absolut. Also ja, es ist so wichtig, genau diese Generation. Wenn wir nicht uns darum kümmern würden, dass Kinder auch zum Schach kommen, dann würde leider unser schöner Schachsport aussterben. Und das ist, Also Johnny hat es ja vorhin auch gesagt, das ist in anderen Ländern, gibt es da ganz andere Schachschulen, da wird ein ganz anderer Fokus drauf gesetzt und das ist schon schade, dass das in Deutschland gar nicht der Fall ist. Also es gibt ein paar Schulen, in denen es ja tatsächlich ein Unterrichtsfach ist und diese Schulen performen auch richtig gut. Also ich fände, das wäre eine ganz gute Initiative, das auch weiter auszubauen. Und deswegen als Lasker-Gesellschaft sind wir da auf jeden Fall hinter vielen Initiativen, die und auch vor allem auch Schach for Kids, um das mit zu unterstützen und jetzt auch, also genau mit den Schachzwergen, das war ja ein ähnliches Beispiel. Das ist ein Riesending, meiner Meinung nach, was sie in Magdeburg aufgezogen haben. Das ist jetzt der größte Schachverein Deutschlands. Und so viele Kinder innerhalb von kurzer Zeit dazu zu akquirieren, zu unterrichten und das so aufzubauen, also kann ich nur sagen, Hut ab. Und das ist definitiv auch ein Thema, was ich mir gerade so ein bisschen unter irgendwie auf die Fahnen schreiben will, dass halt so dieses Trainingsangebot, und da gibt es schon einiges in Deutschland, aber das auch noch mit weiter zu unterstützen und auszubauen, also weil das für mich ja so ein lebensveränderter Moment in meinem Schachleben war, dass ich jetzt auf einmal so einen Trainer habe, der mich da unterstützt. Und wenn ich da das noch ein bisschen schaffen kann, dieses Angebot auch für andere mit auszubauen, also das ist jetzt zumindest so ein Projekt, was bei mir gerade anfängt. Und für Kinder da das greifbar zu machen, halte ich für super wichtig.
Ja, jetzt wäre für dich noch der letzte Moment, noch was loszuwerden. Und du hast so ein bisschen angeklungen, du machst da so ein Angebot für Kinder. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also der letzte Satz oder die letzte Wortmeldung gebührt dir. Du kannst es entweder dafür nutzen oder für was auch immer du magst.
Es ist noch in der Mache, deswegen will ich mich noch gar nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber es ist tatsächlich ein Schachangebot, Schachschulangebot, was wir in Berlin gerade aufbauen. Es konzentriert sich auf Leistungsschach, aber nicht nur. Also vor allem wollen wir da auch wie eine Plattform bauen, wo wir halt diese Frage Angebot und Nachfrage irgendwo zusammenkriegen. Also wir wissen, es gibt viele gute Trainer in Berlin. Viele haben viel zu viel Arbeit, viele haben nicht genug Arbeit. Wir wissen, es gibt sehr viele gute Schachspieler in Berlin und wir wollen das so ein bisschen zusammenbringen. Also nennt sich Schachakademie Berlin. Und da bin ich gerade mit dabei, das zu unterstützen. Also ich eher so ein bisschen strategisch, Marketing im Hintergrund. Also ich werde dort kein Schachtrainer sein, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt und wo wir gerade dabei sind, das aufzubauen.
Sehr spannend, Schachakademie Berlin, noch nie gehört, aber ich werde darauf achten.
Du bist einer der Ersten und alle, die zugehört haben, sind auch mit die Ersten. Also wenn ich das nächste Mal hier bin, dann können wir uns nochmal mehr darüber unterhalten.
Prima. Okay, ja, also an alle nochmal sorry für den Ton. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hoffe, der zweite Teil, ich glaube, der ist auf jeden Fall besser geworden. Und Rebecca, vielen Dank dafür, dass du da warst, für deine tollen Beiträge, auch für dein super Engagement fürs Schach. Also sehr, sehr wichtig, Schach als Kulturgut, Schach als Bildungsinstrument zu fördern. Das machst du jeden Tag und dafür Hut ab. Johnny, an dich auch Dankeschön und
war mir eine Freude mit euch.
Ja, gleichfalls, Michael, Johnny. Also das war, ich fühle mich so geehrt, mit euch beiden hier heute Abend, Sonntagabend zu sitzen und mich über Schach zu unterhalten. Das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für deine Zeit.
Mach's gut. Bis bald. Schönen Abend.
Ciao.
Tschüss.